Gut, dann wir hätten gleich mal auf den, um Gottes Willen, wir hätten vielleicht auf den ersten Talk von Thorsten hören sollen über die Regression, die wir hier eingeführt haben mit dem Neubau der Uni und diesen Umstrukturierungen. Willkommen zum Kernel Track zurück. Wir hatten eine Pause, weil hier ein Ausfall war. Hier zu den 20. Chemnitzer Linux-Tagen. Jetzt Thorsten Lehmhaus zum zweiten Mal mit seinem Standardvortrag, eigentlich altbekannt und schon oft gehalten hier, aber immer wieder neu mit neuen Kerneln. Bühne frei.
Danke. Das ist tatsächlich das 8. Mal, glaube ich, oder das 9. Mal, dass ich hier bin. Ich glaube, 2010 oder so war ich das erste Mal hier. Genau, wer bin ich denn eigentlich? Thorsten Lehmhaus. Der eine oder andere weiß wahrscheinlich, kennt mich wahrscheinlich von Heise Online. Ich bin da der Typ, der immer dieses Kernel-Log schreibt. Das ist genauso umfassend wie dieser 90-Minuten-Vortrag hier. Immer schrecklich lang und wahrscheinlich abschreckend auf einige. In CT gibt es immer mal eine Kurzform für die, die noch Papier lesen. Und neben der Arbeit mache ich immer noch so ein bisschen Kernel bauen für Fedora. Vielleicht kennt mich da auch der eine oder andere her. Früher habe ich da viel gemacht. Und im Linux-Kernel-Bereich ist es so, dass ich mich da ein bisschen bei der Entwicklung beteilige in Bezug auf Regression-Tracking. Darüber war der Vortrag vor 2 Stunden. Und hier geht es jetzt aber mehr um technische Fakten und Sachen, die so bei der Kernel-Entwicklung passieren. Ein Wort der Warnung: ich bin kein richtiger Kernel-Entwickler, weil ich nicht irgendwie programmiere oder so. Ich habe zwar auch meine 2 Patches im Kernel, aber ich habe durch die Arbeit und eben dieses Regression-Tracking halt einen guten Überblick über das große Ganze, und genau der folgt. Das Problem dabei ist immer so ein bisschen, das ist wie so eine Gemüsekiste. Da sind ein paar Sachen bei, die findet man total cool und nett, und dann ist da irgendwie, was weiß ich, der Grünkohl unten rechts, und da weiß man gar nicht mehr, wie man den kochen soll. Deswegen habe ich das so ein bisschen in Abschnitte geteilt, die so ein bisschen mehr Desktop-Leute ansprechen und Admins, aber nicht einschlafen dabei. Um das Einschlafen auch zu verhindern, werde ich das auch ein bisschen interaktiver machen als die letzten Jahre. Nach jedem Block ist Zeit für Fragen, die sich auf diesen Block, über den ich geredet habe, beziehen sollten. Und ein größerer Fragenblock am Ende wird es geben. Und da probiere ich jetzt heute mal was Neues. Habe ich ein Etherpad für aufgemacht. Und unter der etherpad.net/p/clct18, also Etherpad.net und dann / p und dann Kernel Log Chemnitzer Linux Tage 18. Ich blende das zwischendurch auch nochmal ein, und da könnt ihr dann einfach reingehen und Fragen reinschreiben, die ich einfach mal beantworten soll. Ich hoffe, das wird ein bisschen interaktiver. Mal gucken, wie viel da zusammenkommt. Ich weise zwischendurch auch nochmal auf die Fragen hin, auf das Etherpad hin, und dann schauen wir mal, wie das klappt. Im Zweifel habe ich auch so genug Stoff, um euch mindestens 90 Minuten, von denen mir ja 5 Minuten fehlen, durch die technischen Probleme zuzulabern, aber das versuche ich mal zu verhindern. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich wieder zu meinem Vortrag zurückkomme. So, da sind wir, ja. Und ja, das geht mit dem Slides in diesem Tempo weiter. Wer sagtest du gerade, Slide Monster wurde ich irgendwo genannt? Ja, das hilft mir immer ein bisschen, mich zu fokussieren, und sagt eigentlich das Wichtigste, was ich gerade erzähle, in ein paar Worten auf den Slides, damit ihr mir zuhört und nicht die ganze Zeit da liest, wenn da 10 Punkte stehen und alles in kleiner Schrift. Das lenkt ihr nur ab, ihr sollt mir ja zuhören. So. Wo stehen wir denn? Wo sind wir denn? Aktuell ist der Linux-Kernel 4.15. Der ist erschienen am 28. Januar. Der ist unter anderem in Fedora 26 und 27 wieder schon genutzt. OpenSUSE, Tumbleweed, Arch Linux haben ihn auch. Und es ist der Kernel, den Ubuntu 18.04 LTS bekommen wird. Bei der Kernelentwicklung ist es immer so, die heiße Entwicklungsphase für den nächsten Kernel beginnt immer sofort, wenn ein Kernel rausgekommen ist. Das heißt, 4.16 ist im Wesentlichen schon fertig. Da ist jetzt eine Stabilisierungsphase, wo geguckt wird, sind da noch irgendwelche Fehler eingeschlichen worden und so weiter. Und die werden noch beseitigt, so gut es geht. Und rauskommen ist auch ziemlich sicher, wird dieser Kernel am 2. oder 9. April. Weil die Entwicklung des Linux-Kernels da relativ verlässlich ist. Es dauert eigentlich immer 9 oder 10 Wochen. So, und im Großen und Ganzen, Leo, läuft alles rund. Und das ist eigentlich auch schon fast der aktuelle Status. Man könnte sagen, ja, eigentlich kommt jetzt so das übliche Gelaber von Thorsten. Tatsächlich gab es da aber ein bisschen was, das hat für ein bisschen Unruhe gesorgt. Wer weiß nicht, wofür die stehen? Eine Hand? Okay. Lebst du unterm Stein? Das sollte man, aber sollte sich nicht. Meltdown und Spectre? Meltdown und Spectre? Ja, das sind die Logos davon. Ja. Jeder gute Exploit heutzutage hat ein Logo. Nicht übernehmen mit dem Stein. Das ist, man muss nicht immer die Logos kennen, aber es war ja auch sogar bis, hat es ja bis in die Tagesthemen und sonst wohin geschafft. Also, Spectre und Meltdown haben ganz schön für Unruhe gesorgt bei der Entwicklung. Das war bei der Entwicklung von 4.15 im Wesentlichen, aber da ist es auch noch mit weitergegangen. Und da wird sich jetzt der erste Statusteil nochmal drauf beziehen, weil es dann doch ja den einen oder anderen interessiert. Für die Meltdown-Lücke, die schlimmste der drei ist, wurde tatsächlich ein Fix eingepflegt in 4.14.11 und 4.15, der nennt sich PTI. Für Spectre 2 ist auch was eingezogen. Ich nenne die Nummern jetzt nicht immer explizit, das hält uns hier nur auf, sie stehen da ja. Und die grobe Fassung ist, in aktuelle Kernel bringen all das, was ich hier erwähne, jetzt im Wesentlichen mit, außer ich erwähne irgendwie eine Ausnahme. Also gegen Spectre 2 ist auch was in den Kernel eingezogen, das ist ein bisschen später passiert. Und gegen Spectre 1 ist noch etwas später auch eine Lösung eingezogen. Das waren alles sehr, sehr tiefgreifende Änderungen, die trotzdem auf, also tiefgreifend und große, die trotzdem auf 4.14 zurückportiert worden sind. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Eigentlich passiert sowas nicht, dass so große, tiefgreifende Änderungen auf den damals neuesten Kernel, dem 4.14, das war zu der Zeit, als die Lücken bekannt geworden ist, sind die halt da zurückportiert worden. Und damit die User sich auch schützen konnten, ohne gleich einen Entwicklungskernel zu benutzen. Das heißt, da waren die Kernel-Entwickler relativ gut dabei. Wie schnell oder wie schnell auch nicht, kommen wir gleich noch zu. Eine ganz wichtige Sache dabei, eben standen da die Wörter Workaround und Mitigation. Der Meltdown-Fix, dieses PTI, ist eher ein Workaround, also ein Fix. Da ist zwar eine Lücke im Prozessor, aber da hat man sozusagen im Kernel was gefunden, um das effektiv wirklich zu unterbinden, dass das ausgenutzt werden kann. Gegen die beiden Spectre-Varianten ist das so, das ist mehr so wie so eine Gegenmaßnahme. Nach derzeitigem Standpunkt sollte das die Lücken unterbinden, aber es sind halt Prozessorlücken. Das heißt, da gibt es halt nur bis zu einem gewissen Grad, was das Betriebssystem machen kann, um diese Lücken zu unterbinden. Insbesondere, wenn man irgendwie gleichzeitig versuchen will, die Performance groß zu halten, gut zu halten. Ja. Und das heißt, bei Spectre kann durchaus nochmal sein, dass irgendwer sich das näher anguckt und merkt, oh, da haben die Kernel-Entwickler aber was gemacht, da müssen wir nochmal nacharbeiten, weil da ist noch die und die Lücke auf. Das ist einfach so bei so komplexen Sachen. Aber an sich, nach aktuellem Stand, hilft das Ganze schon ganz gut. So, zu Meltdown noch ein bisschen mehr. Das ist halt die schlimmste der drei Lücken. Da wurde der Fix um die Jahreswende integriert, ganz kurz bevor Meltdown publik wurde. Was relativ viel für Diskussionen gesorgt hat, ist, dass PTI einen Performance-Overhead hat. Die ändern nämlich was, wie der Speicher alloziert wird oder beziehungsweise wie viele Teile vom Kernel ein normales Programm noch sieht. Und da wird hin und her geswitcht. Wer die Details wissen will, kann das auf heise online, auf ct.de im Kernel-Log nachlesen. Da gehe ich jetzt hier nicht so genau drauf ein, aber es hat halt einen Performance-Overhead, der unter Umständen nicht zu knapp ist. Es hängt aber ganz stark davon ab, von der Software, vom Prozessor und vom Workload, also wie viele Prozesse da parallel laufen, ob da überhaupt ein Bremseffekt oder so irgendwie ist. Tatsächlich ist es so, wenn man irgendwie Mining macht für irgendeine Kryptowährung oder so, das läuft komplett im User-Space, das wird dadurch nicht langsamer geworden sein. Wer dann mehr wissen will, es gibt einen Blog von Brandon Gregg, der hat tatsächlich letztens einen ausführlichen Eintrag zum Performance-Einfluss von PTI geschrieben. Da kann man sich dann ganz genau belesen. Wenn man jetzt irgendwie in einer bestimmten Situation sagt, man will diesen Performance-Overhead vermeiden oder um das mal auszutesten, ob das ist, da gibt es dann auch tatsächlich einen Kernel-Parameter, der nennt sich NoPTI, mit der man diese Schutztechnik deaktivieren kann. Noch ein kleines Detail dazu, in ältere Kernel, also in die 4.9 und 4.4er Kernel, ist eine andere PTI-Implementierung eingezogen. Also das funktioniert ein bisschen anders, es funktioniert ähnlich, aber es ist anderer Code. Der hat auch andere Fehler sozusagen, die ist näher an diesem PTI-Vorläufer namens Kaiser, das ist in den Medien häufiger mal erwähnt worden, vielleicht weiß das der eine oder andere, aber es funktioniert halt anders. Und die steckt auch in vielen Distributionskerneln, die auf Linux 4.13 oder früher basieren. Und die ist tatsächlich auf modernen CPUs nicht ganz so effizient. Das heißt, da ist der Performance-Overhead wahrscheinlich etwas größer, aber auch da hängt es wieder vom Workload ab. Es kann sein, dass es Workloads gibt, die sich dann genauso verhalten wie die aktuellen Kernel, aber es kann sein, dass es Workloads gibt, da ist der Performance-Overhead größer. Und für alle die, die AMD-Prozessoren in ihrem Rechner haben, die können sich sowieso beruhigt zurücklehnen. Meltdown war eine Lücke, von der die AMD-CPUs nicht betroffen waren. Es war fast Intel-only, wenn man von so ein paar ARM-Kernen absieht. Und das heißt, diese PTI-Technik wird auch auf AMD-CPUs deaktiviert, damit, um eben diesen Performance-Overhead zu vermeiden. Was es noch nicht gibt, ist eine PTI-Implementation für 32-Bit-Systeme, also 32-Bit-x86-Systeme. Da arbeitet ein Entwickler dran, der Jörg Rödel, der in den letzten Jahren auch häufiger hier war und der früher auch den Kernel-Track organisiert hat und solche Sachen. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Aber da ist eine Sache, da gibt es eine Technik, die in modernen Prozessoren, die genutzt wird, um eben den Performance-Overhead zu vermeiden. Die nennt sich PCIT, das ist Process Context Identifier. Die kann 32-Bit-Kernel nicht benutzen. Das heißt, selbst wenn diese 32-Bit-Implementation für diese Schutztechnik da ist und in den Kernel einzieht, wird der Performance-Overhead auf 32-Bit-Systemen also noch größer sein. Das heißt, eure alte Hardware wird langsamer. Und da ist tatsächlich die Empfehlung, einen 64-Bit-Kernel zu nehmen, wo geht. Das heißt nicht unbedingt, ihr müsst jetzt alle auf euren alten Kisten einen 64-Bit-Linux installieren, sondern es reicht, einen 64-Bit-Kernel da zu installieren. Weil mit einem 64-Bit-Kernel kann man auch ein 32-Bit-Userland betreiben. Damit vermeidet man den Overhead ist eine kurze Frage?
Ist ein deutlicher Hinweis, also zu dieser Kombi, Probleme hat.
Zu, ja.
Und zwar, wenn man Audio-Software verwenden will mit 64-Bit-Kernel und 32-Bit-Userland, sind die Bibliotheken nicht darauf eingerichtet, die I/O-Controls übertragen falsche Mengen an Daten und Audioprogramme
Benutzen dann gerne. Ja, also es wurde hier aus dem Publikum darauf hingewiesen, dass es eben, ich würde es Corner Cases geben, wie zum Beispiel Audiobearbeitungsprogramme, wo das eben nicht gut klappt, wo man sozusagen ein 32-Bit-Userland mit einem 64-Bit-Kernel kombiniert. Es gibt diese Situation, das ist relativ selten, aber ja, bei Audio ist das, glaube ich, bekannt. Und eigentlich wollten die Kernel-Entwickler überlegen, auch gerade noch wieder diese Probleme anzugehen. Aber da ist es dann im Zweifel wahrscheinlich das Schlauste, einfach auf eine 64-Bit-Distribution zu gehen. Und ich muss auch gestehen, es würde mich jetzt wundern, wenn irgendwer mit einem 32-Bit-Linux noch moderne Audiobearbeitung macht, weil da will man ja eigentlich auch eher mal ein schnelleres System, da würde ich dann auch einfach eine 64-Bit-Distribution mit einem modernen Kernel nutzen. Das ist dann einfach das Effizientere. Weil dieses PCIT ist zum Beispiel nicht die einzige Prozessortechnik, die sozusagen nur 64-Bit-Kernel nutzen können. Deswegen ist es eigentlich schon so ab 3 GB Arbeitsspeicher interessant, einen 64-Bit-Kernel zu nehmen. Und 64-Bit-Prozessoren sind ja eigentlich seit 10 Jahren fast Standard, wenn man mal von so ein paar Atoms und so ein paar Sachen in der x86-Welt absieht. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir zum Spectre. Da gibt es, wie gesagt, zwei Varianten. Die zweite nennt sich dann BTI, das ist Branch Target Injection. Wer da genaueres wissen will, sei dann auf ct.de und andere Medien verwiesen. Der Schutz ist tatsächlich erst in den Kernel eingeflossen, 2 Wochen nachdem diese Lücke bekannt wurde. Der nennt sich eben Red Poline. Das ist ein Schutz, das macht der Kernel nicht alleine. Da braucht er auch ein bisschen Hilfe vom Compiler. Die bietet halt zum Beispiel GCC 7.3, die auch damals Mitte Januar dann ungefähr erschienen ist. Auch das kürzlich erschienene LLVM, welche war es eigentlich, 6.0, bietet das Unterstützung für diese Technik. Und die hat einen Performance Overhead, der ist aber relativ gering in den meisten Situationen. Aber auch da ist es dann tatsächlich wieder so, das kann man im Kernel ausstellen. Da gibt es auch tatsächlich noch Feintuning-Maßnahmen, da gibt es nämlich ein paar verschiedene Ansätze, wie der Kernel da genau schützen kann. Das ist in der Kernel-Dokumentation näher erläutert, dass Parameter zum Ausschalten heißt dann NoSpectre-V2. Das Wichtige dabei ist, dieses RedPoLine schützt recht gut ohne einen neuen Microcode. Wer die Medien und die Berichterstattung davon verfolgt hat, hat mitgekriegt, dass Intel zum Schutz dieser, als Gegenmaßnahme für diese Lücke neue Microcodes rausgegeben hat. Das ist so ein bisschen Code, der wird entweder von einem BIOS oder von einem Betriebssystem beim Booten in den Prozessor geladen und um solche Fehler eben in den Griff kriegen zu können. Und dieses RedPoLine schützt schon recht gut, auch wenn man diesen Microcode oder ein neues BIOS damit, das diesen Microcode mit hat, wenn man das nicht hat. Das schützt halt schon recht gut. Diese Microcodes bringen übrigens eine Schutztechnik, die nennt sich IBC, Indirect Branch Control. Das kommt in den nächsten Folien nochmal häufiger. Das ist nämlich ein wichtiges Detail. In der Windows-Welt ist es so, dass Windows eben dieses IBC nutzt, um zu schützen. Und es schützt aber nicht alleine, sondern die Betriebssysteme müssen diese Funktion auch nutzen. Das heißt, zum Schutz gegen Spectre hat Intel eigentlich gedacht, oh, wir machen diese neuen Microcodes und Windows- und Linux-Welt passen ihre Betriebssysteme an. Und dann kam es halt so ist es auch gekommen. Red Hat und SUSE hatten am Anfang so einen Schutz und sind davon wieder weg. Aber tatsächlich, Windows nutzt eben noch diese neuen Microcodes zur Mitigation. Und da ist ein wichtiges Detail, dieser Ansatz hat einen deutlich größeren Performance-Einfluss als dieses RedPoLine. Und das heißt, das RedPoLine, da hat einfach die Linux-Welt, oder konkret war es Google, die dieses RedPoLine entwickelt hat, einfach was entwickelt, was besser funktioniert als das, was Intel sich ausgedacht hat. Das ist halt weniger Overhead. Und deswegen sind Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux, Ubuntu auch wieder weg von diesem Schutz mit IBC. Die sind alle auf RedPoLine umgestiegen oder sind mit dabei. Also Red Hat SUSE ist tatsächlich schon vor 4-5 Wochen hat den Umstieg begonnen und Red Hat hat den Umstieg erst am Freitag oder Donnerstag oder so begonnen. Ja?
Wenn du sagst, das ist auch meine Unterstützung, dann muss ich ja nicht nur meinen Konto mal komponieren, das kann auch.
Die Frage war, wenn das Compiler-Unterstützung braucht, dass man eben nicht nur den Kernel neu kompilieren muss, sondern auch das ganze Userland. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Ich habe auch schon versucht, die zu beantworten, aber so richtig genau weiß ich es nicht. An sich hieß es das am Anfang, dass alles neu kompiliert werden muss. Das Hauptproblem bei Spectre ist eben im Kernel, deswegen reicht es wahrscheinlich, wenn nicht alles neu kompiliert wird. Aber ja, zum Schutz vor Spectre sind teilweise auch Änderungen an User-Space-Programmen nötig, da komme ich gleich noch zu. Erst will ich nämlich noch das mit dieser Schutztechnik, mit diesem IBC und diesem Microcode zu Ende erzählen, weil die sind auch für RedPoLine wichtig. Tatsächlich besonders wichtig sind die bei der Virtualisierung mit Linux, also wo Linux der Host ist. Allein schon aus dem einfachen Grund, wenn man mit einem Linux-Host ein Windows virtualisiert, versucht sich das ja mit IBC vor dieser Lücke zu schützen. Und das heißt, der Linux-Host muss diese Funktion durchreichen an den Gast. Und das können neuere Kernel jetzt auch, seit 4.14, 18 und 15.2. Das ist tatsächlich erst so vor zwei, drei Wochen passiert, wenn ich den Zeitplan richtig. Nee, es ist schon 4 Wochen auch schon wieder her. Das heißt, diese Microcodes und diese BIOS-Updates sind halt bis zu einem gewissen Grad eben doch wichtig, auch wenn RedPoLine auch ohne schon schützt. Und da ist es tatsächlich auch so, um die Frage hier von eben auch nochmal aufzugreifen, GPG zum Beispiel wird auch geschützt. Das ist Programme, die sich als non-dumpable markieren, weil sie sagen, die haben immer wichtige Informationen im Speicher, die nicht irgendwo in einem Speicherabzug gehen sollten. Da versucht der Kernel IBC zu nutzen, wenn er zu diesem Programm hinswitcht, um da einen zusätzlichen Schutz zu bieten. Aber wichtig, das funktioniert halt alles nur mit den neuen BIOSen oder wenn man dieses Microcode-Update unter Linux einspielt. Das können viele Linux-Distributionen auch. Intel hat die neuen Microboards aber noch nicht freigegeben, das heißt, im Moment kommt man da nicht so einfach ran. Und was wichtig ist, die Microboards müssen geladen werden, praktisch bevor der Kernel so richtig in Gang kommt. Es gibt da zwei Techniken, einmal das normale Laden, das passierte dann immer erst, wenn der Kernel größtenteils schon hochgefahren ist. Und das ist halt zu spät, um diesen Schutz nutzen zu können. Und da ist halt das Early Load die andere Technik, die das früh genug lädt, damit das funktioniert. Das machen die meisten Distributionen auch. Wer aber Arch Linux, Gentoo oder so macht, sollte aufpassen im Zweifel, dass er da auch die richtige Technik benutzt. Und wie ich schon sagte, das ist zwar so im Großen und Ganzen fertig und ziemlich sicher, aber gerade da sind sicherlich noch einige Feintuning-Maßnahmen zu erwarten und vielleicht ist da auch noch was bei dem einen oder anderen Prozessor, das dann nochmal nachgearbeitet werden muss. So, das war die komplizierteste der drei Lücken. Jetzt kommen wir nochmal zu der ersten Spectre-Variante. Die Gegenmaßnahmen kamen erst tatsächlich ziemlich spät, die kamen erst nach 5 Wochen, nachdem die Lücke bekannt wurde. Die Lücke lässt sich aber auch relativ schwer ausnutzen, ähnlich wie die andere Spectre-Lücke. Das heißt, es war wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Die großen Distributionen haben die Gegenmaßnahmen auch früher schon ausgeliefert. Da ist es auch so, dass der Overhead nicht allzu groß sein sollte, heißt es, also der Performance-Overhead. Das heißt, da ist nicht so viel Kritisches zu erwarten. Aber das Problem dabei ist, der Kernel-Code muss noch weiter geprüft worden auf Stellen, die sozusagen anfällig sind. Und das heißt, das ist nichts, was man einmal macht. Da muss man auch zukünftig bei der Entwicklung weiter darauf achten, dass da nicht irgendwie neue Stellen eingebaut werden, wo eben diese Lücke dann möglicherweise gefährlich ist. So, wie gesagt, das war ein bisschen kürzer. Damit gehen wir jetzt auch schon zum Ende dieses Blocks. Dafür aber noch zwei Dinge. Eine Sache, die ganz wichtig ist, man kann diese Maßnahmen, die der Kernel macht, über das SysFS abfragen. Da gibt es in Sys Devices, System, CPU, Vulnerabilities 3 Dateien, die auch wirklich heißen wie die Lücken. Da kann man eben nachgucken, was der Kernel tut und welche Funktionen er verwendet. Der Screenshot ist tatsächlich aus dem Kernel-Log extra zu dieser Meltdown- und Spectre-Geschichte. Da findet man auch dann noch mehr Details, was das dann alles bedeutet. Und das war halt eben alles nur Kernel, weil Spectre V1 und V2 können auch User-Space-Maßnahmen erfordern. Firefox zum Beispiel hat Änderungen vorgenommen, damit sich der JavaScript-Interpreter da nicht irgendwie ausnutzen lassen kann über diese Prozessorlücken. Genau, die Eckdaten war aber, was man so mitnehmen kann aus dem Vortrag jetzt, aktuelle Kernel schützen vor diesen beiden Lücken, aktuelle Distributionen, also zumindest die großen schützen auch alle, dann einfach nur Updates einspielen, dann kriegt man das. Und die Lösung der Linux-Welt ist einfach effizienter als die von Intel und Microsoft. Richtig, es ist aber noch ein bisschen Feintuning nötig, damit das Ganze klappt. So, und wie gesagt, Fragen. Es waren zwar schon welche da während dieses Blogs, aber wir gucken mal. Sind noch Fragen offen geblieben?
Die Argumente für den Kernel, Spectre V2 ist vielleicht irgendwas,
alle erledigt. Also dieser Spectre-Schutz, also die Frage war, ob diese Boot-Argumente, ob die standardmäßig aktiviert sind. Also diese Boot-Argumente, die ich genannt habe, sind praktisch mehr oder weniger da, um Spectre irgendwie, um die Gegenmaßnahmen irgendwie zu deaktivieren oder zu modifizieren, welche davon genutzt werden. Aber ja, dieser Schutz ist standardmäßig aktiv. Aber wenn man selber Kernel kompiliert oder so, muss man zum Beispiel für PTI, diesen Meltdown-Schutz, extra eine Option setzen. Da muss man also dran denken. Und das ist tatsächlich auch wieder sowas, diese Option klingt so ein bisschen komisch, wenn man nicht genau weiß, was das ist, dann lässt man die aus Versehen, schaltet man die schnell mal aus. Da muss man halt schon vorsichtig sein und gucken, was man macht. Neue Fragen aufgetaucht? Ja, Fragen, super. Mehr. Aber da komm ich später zu, oder? Sind da irgendwelche von, ja, genau. Irgendwer muss dann, wenn wir uns... Mit dem beschäftige ich mich später, wenn ich den Hauptblock durch habe. Irgendwer muss dann vielleicht mal da Ordnung reinbringen, damit die Fragen, die meisten Interessenten haben, weiter nach oben geschoben werden, damit ich das nicht alles durchgucken muss. Da kann man nämlich übrigens für Fragen, die einen interessieren, einfach mal ein Plus setzen. Ja.
2 Fragen. Die erste, die Sachen, die du beschrieben hast, gelten die für x86 und ARM oder nur x86? Und die zweite Frage... Als so diese ersten Hardware-Verwundbarkeiten publik wurden, gab es von vielen Leuten den Kommentar, das ist erst der Anfang. Kennst du noch weitere Sachen, die vielleicht so schon publik geworden sind? Also andere Sachen außer die drei Versionen, Meltdown und Spectre V1.2.
Die zweite Frage zuerst. Andere Sachen sind mir noch nicht bekannt, aber ich würde denken, nachdem diese Lücken jetzt bekannt geworden sind, werden da andere noch weiter forschen und da wird sicherlich noch das eine oder andere auftauchen. Aber das ist halt auch ein kompliziertes Feld. Das bleibt abzuwarten, was da genau passiert. Die anderen Sachen ist, ich habe mich tatsächlich jetzt hier, das hätte ich vielleicht extra erwähnen müssen, ziemlich auf x86-64 konzentriert. In der ARM-Welt ist es so, die Spectre V2-Sachen sind auch in aktuellen Kerneln. Meltdown war auf ARM nur auf sehr wenigen Kernen betroffen. Ist, glaube ich, auf André, wo bist du? 64-Bit auch behoben, ne? Ja. Genau, und Spectre V1 ist auch alles drin. Also eigentlich im Großen und Ganzen ist man bei ARM mit einem aktuellen Kernel auch gut dabei. Sport. Ich soll was trinken.
Du hast bei den großen Distributionen zwischendurch, die du gelistet hast, Debian in dem Sinne nicht genannt. Wie sieht es da aus?
Oh, ich habe bei Debian den Überblick verloren. Ich weiß, dass die Debianer lange gewartet haben, was der Upstream-Kernel macht, um das zurückzuportieren. Und ich gehe davon aus, dass das mittlerweile alles zurückportiert wurde. Es war aber tatsächlich, war Debian eine der Distributionen, wo es am längsten gedauert hat, bis die Fixes angekommen sind. Das muss man einfach mal so sagen. Wobei Ubuntu war auch erschreckend langsam. Also da hat man wirklich mal gesehen, SUSE und Red Hat hatten da zum Release-Tag was fertig und bei den anderen musste man teilweise wochenlang warten. Womit ich nicht Debian kritisieren will. Ich bin froh, dass es Debian gibt. Ich benutze es zwar nicht, aber es hat halt seine Vor- und Nachteile.
Kleine, leicht off-topic-Frage. Kannst du einen Satz zu den BSDs sagen?
Nee, das kann ich nicht aus dem Kopf. Ich weiß, dass es da Änderungen gab, aber das habe ich mir nicht gemerkt. Ich glaube, die haben zwei der BSDs haben sowas Ähnliches wie das PTI implementiert. Wie weit die damit Spectre-Sachen sind und Redpoline, was ähnliches, da bin ich überfragt. Oder IPC-Support.
Meine nicht technische Frage, sondern wie sind die Firmen denn mit der Linux-Community da umgegangen? War das fair oder?
Grübel? Also, die Meltdown war in Teilen der Linux-Community schon relativ bekannt. Irgendwer hat das mal so schön gesagt, das konnte man in etwas breiter streuen, weil man einen plausiblen Fall hatte, der sozusagen erklärt hat, warum man an dieser Gegenmaßnahme PTI arbeiten konnte, grob gesagt. Das heißt, war auch ein öffentlicher Entwicklungsprozess von diesem PTI und da hat Intel offenbar auch einen wichtigen Entwickler einfach mal da bezahlt, dass er das vernünftig macht und hat auch selber einen Entwickler rangesetzt. Da ist es wohl relativ gut gelaufen. Bei diesen Spectre-Maßnahmen ist es wohl so, da haben Teile der Kernel-Community auch erst erfahren, wie der Hase läuft, was da das Problem ist, wie sie da rangehen wollten, als das bekannt geworden ist. Und da war die ersten zwei Wochen auch eine große Hektik, was überhaupt für den Upstream-Kernel jetzt die richtige Schutztechnik war. Das heißt, da war es schon, da würde man doch durchaus sagen, das ist ziemlich schlecht gelaufen. So, eine Frage noch, dann müssen wir mal weiter, sonst, ja.
Kannst du noch mal kurz was zur Microcode-Patch-Verwirrung sagen? Weil das war ja so, erst gab es einen, dann gab es ihn nicht mehr, dann gab es ihn wieder. Ubuntu kam irgendwie, bootete nicht mehr oder?
Das Ubuntu bootete nicht mehr, war ein Ubuntu-Problem. Das hatte mit dem anderen nichts zu tun. Das wurde ja auch nach einem Tag schon besorgt. Warum? Für die, die es nicht wissen, Intel hat diese Microcodes freigegeben, hat dann irgendwann gemerkt, dass es da Probleme gibt, hat sie wieder zurückgezogen. Das war irgendwann so Mitte Januar und seit zwei oder drei Wochen sind die wieder dabei, diese Microcode-Updates auszuliefern. Wie gesagt, dieses Paket, was viele Linux-Distributionen nutzen, um die Microcode-Updates einzuspielen, ist noch nicht aktualisiert. Das heißt, da warten die noch, aber einige Prozessoren oder einige Hardwarehersteller kriegen diese Updates schon. Und da weiß ich tatsächlich auch nur das, was Intel kommuniziert. Da gab es wohl Abstürze und Datenverlust, deswegen haben sie die zurückgezogen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Regression-Kram heute Morgen. Diese Probleme, Intel hat das sicherlich ausführlich getestet, aber das waren auch so Probleme, die sind erst im Feldtest aufgetaucht. Und das dann alles zurückzuziehen, war vielleicht auch nicht so geschickt. Da hätte man vielleicht gezielter arbeiten müssen, weil von Anfang an bekannt war, dass es nur bestimmte Prozessoren rein betroffen hat. Das ist alles ziemlich schräg gelaufen. Das zeigt aber auch, was da, mit was für einer Hektik da allgemein gearbeitet wurde.
Zum Beastie vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Soweit ich mich erinnere, wurden die auch eher erst über den Public Disclosure informiert und waren auch entsprechend erfreut.
Ja, genau. Also die BSDs waren auch ein bisschen problematisch. Aber das Problem war, dass die Lücke halt, dass sie sehr darauf geachtet haben, dass die Lücken nicht rausschlüpfen. Und dass es halt auch tiefgreifende Umbaumaßnahmen waren. Deswegen, es war schon erstaunlich, dass sie das halt ein halbes Jahr unter Verschluss gehalten haben. Es ist schon erstaunlich, wie das geklappt hat. Aber ja, deswegen, man kann nie alle glücklich machen. Es ist ein bisschen ärgerlich, ist es, aber ja. Ja. So, ich mache mal weiter, damit wir uns nicht nur über diese blöden Sicherheitslücken mit rumquälen. Jetzt geht es erstmal so ein bisschen an die Leute, die Linux auf dem Desktop oder auf dem Notebook benutzen. Da ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren hier schon immer häufig erwähnt habe, die aber mittlerweile sozusagen jetzt dem Ziel näher gekommen ist. Es sind die Treiber, die Open-Source-Treiber für AMDs Radeon. Die sind richtig gut geworden. Um nicht zu sagen, richtig, richtig gut. AMD hat in der Linux-Gemeinde einen ziemlich schlechten Ruf, weil die proprietären Treiber manchmal etwas hakelig waren. Ich meine, proprietäre Treiber sind das immer, aber das war noch hakeliger. Da haben sie sich ihren schlechten Ruf auch verdient. Gleichzeitig versuchen sie seit 10 Jahren, die Open-Source-Treiber auf Vordermann zu bringen. Die haben aber immer gerade bei den neuesten Karten etwas hinterhergehangen. Und das, wir sind jetzt das erste Mal so richtig an dem Punkt, wo alle neuen Karten vernünftig gehen und wo auch diese Treiber vernünftig Performance liefern. Wir verlassen übrigens so ein bisschen den Kernel, weil das gilt jetzt für die Kombination aus den Treibern, die im Kernel sind, zusammen mit denen, die im Userland sind. Da ist nämlich, zeige ich immer gerne diese Folie, im Kernel ist praktisch der Treiber heutzutage der wichtigste Grafiktreiber, weil das ist der, über den alle Kommunikation mit dem Grafikchip erfolgt. Aber der macht auch das Bild, der schickt sozusagen das Bild nach draußen, stellt auch die richtige Monitorauflösung ein. Und dieser Treiber für den X-Server, dieser Intel-Treiber hier zum Beispiel, der macht heute kaum noch was. Das ist mehr oder weniger nur ein Rumpf. Für 3D ist nämlich zum Beispiel ein Treiber in Mesa verantwortlich. Ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, Grafikarchitekturen Linux, der erklärt das alles im Genau, hat dann aber auch gleich 7 Seiten in CT gebraucht, um dieses komplexe Kuddelmuddel genau zu erklären. Aber was ich jetzt meine, ist sozusagen diese ganze Kombination, auch diese Videotreiber, die AMD mittlerweile veröffentlicht, auch als Open Source, das funktioniert relativ gut. Und die 3D-Performance von diesem Mesa-Treiber zusammen mit aktuellen Kerneln ist sogar ungefähr auf dem Niveau von dem proprietären AMD-Treiber. Manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal gibt es auch Kompatibilitätsprobleme, aber das ist ja bei Treibern alles immer mal so. Also da hat sich echt was getan. Und da muss man diesen schlechten Ruf jetzt auch einfach mal vergessen, würde ich sagen, bis zu einem gewissen Grad und einfach mal der neuen Sache eine Chance geben. Perfekt ist es aber auch da noch nicht, das soll auch gesagt sein, ich reiße das ja vieles hier nur an, da ist zum Beispiel so, wer irgendwie auf seiner Grafikkarte rechnen will, also GPGPU mit OpenCL oder sowas, da hakt es noch ein bisschen mit dem, was in den aktuellen Kerneln ist. Und die Unterstützung für die neuesten Grafikchips, gerade so die Vega und das, was in den neuen Ryzen-CPUs für einen Grafikkern drinsteckt, das braucht wirklich 4.15 oder teilweise sogar was Neueres. Damit sind sie jetzt aber ungefähr auf dem Niveau, wie das bei Intel auch manchmal ist. Da muss man dann auch manchmal unbedingt den letzten, neuesten Kernel einsetzen, damit das alles klappt. Genau, was ich halt will, dass ihr so ein bisschen mitnehmt, vergesst AMDs proprietären Treiber. Die sind tatsächlich unwichtiger geworden. Die sind auch tatsächlich nicht mehr auf Desktops ausgerichtet. Wir sind jetzt tatsächlich primär auf Enterprise-Distributionen, die irgendwie Cut machen oder so aus, abgestimmt. Das heißt, sie funktionieren, glaube ich, nur auf 5 Distributionen. Die funktionieren zum Beispiel bei Ubuntu, glaube ich, sind sie nur für 16.04 zertifiziert. Und selbst auf 17.10 oder 17.04 haben die teilweise nicht funktioniert, weil das einfach nicht mehr der Use Case ist für die. Da sagt AMD einfach mittlerweile, nehmt die Open-Source-Treiber. Das zeigt auch, dass die Open-Source-Treiber da besser geworden sind. Implizit möchte ich dazu noch anmerken, ich mache mich jetzt wahrscheinlich hier bei einigen Leuten unbeliebt, kauft keine Nvidia Hard GeForce mehr für Linux, wenn ihr nicht unbedingt High-End-Gamer seid oder irgendwas braucht, wo Nvidia GeForce besser sind. Früher war das ja so, dass man immer gesagt hat, ja, kauft Intel Hardware für Linux, da sind die Treiber gut. Aber das ist natürlich keine Antwort gewesen für Leute, die irgendwie 3D-Performance wollten, ordentliche, um irgendwie 3D-Shooter zu spielen, weil da war Intel ja nie so gut. Und da ist es jetzt halt so, dadurch, dass AMD jetzt so viel besser geworden ist, ist da jetzt sozusagen auch klar, okay, da kann man auch einfach AMD nehmen, weil dann hat man ja nämlich eben diese beiden Vorteile, eben diese guten Treiber und eine ordentliche oder moderate 3D-Performance, je nachdem, welche Karte man kauft. Aber auch da gibt es halt Ausnahmen, eben zum Beispiel High-End-Gamer ist es so, da sind die GeForce-Karten ungeschlagen und die GeForce-Treiber, die proprietären von Nvidia sind hier und da, können die auch nochmal was mehr. Das heißt, deswegen steht da auch erwägt. Denkt einfach drüber nach, ob AMD nicht das Bessere ist oder Intel. Ich habe auch nichts gegen Nvidia, ich habe Aktien von keinem dieser drei Unternehmen. Es ist einfach so, dass man sich mit dem proprietären Treiber halt so gut er manchmal ist, er hat halt auch seine Ecken und Kanten, die deswegen würde ich eher davon raten, Abstand zu nehmen und wirklich AMD auch dafür zu unterstützen, dass sie da bei den Open-Source-Gedanken jetzt mittragen. Genau, denn AMD-Treiber sind einfach jetzt mittlerweile viel besser als ihr Ruf. Es muss noch im nächsten Jahr sich noch das eine oder andere tun, aber es ist einfach viel besser geworden. Genau, wo ich hier die Grafiktreiber schon streife, nochmal kurz 2 Worte zu den großen anderen. Bei Intel ist mehr oder weniger alles wie gewohnt. Was da sich gerade tut, ist, dass so eine alltagstaugliche GPU-Virtualisierungstechnik langsam für Desktops interessant wird. Das heißt, dann kann man dann vielleicht auch bald mit so einem Notebook wie ich hier, das habe ein Windows in der VM betreiben und da die 3D-Beschleunigung nutzen. Entstehen gerade neue Techniken, um das zu ermöglichen, mit Intels Hardware wohlgemerkt. Auch bei Nvidia ist alles wie gewohnt. Die Informations- und Firmware-Politik ist sozusagen aus Open-Source-Sicht immer noch unverändert schlecht. Da ist es zum Beispiel so, dass es gibt da eine Firmware, die man für neue Grafikkarten braucht, die für den Open-Source-Treiber freigegeben wird. Aber die kann zum Beispiel die Chips weder in den schnellsten noch in die sparsamsten Modi schalten. Das heißt, sie laufen immer so auf so einem mittleren Takt, wo sie nicht richtig schnell sind, aber gleichzeitig Strom verbrauchen. Also das ist für die Open-Source-Treiber irgendwie ein Dilemma. Das heißt, da muss man sich mit den proprietären Treibern sozusagen einlassen. Und das hakt dann halt schnell mal unter Umständen, wenn man halt mal einen neuen X-Server hat oder einen neuen Kernel. Da gibt es halt immer wieder Inkompatibilitäten. Und auch die Einrichtung ist schwieriger. Manchmal geht das alles ganz easy, aber manchmal ist das auch alles ein bisschen hakelig. Mehr zu dem später, falls gewünscht, gegebenenfalls halt einfach in dieses Etherpad-Dokument reinschreiben, was ich da eben erwähnt hatte. Ich blende es auch nochmal ein. Wer von euch kennt das überhaupt noch? Der ein oder andere meinte, okay, ja, es ist, wahrscheinlich gehöre ich mittlerweile zum Alteisen. Monty Python kennt dann wahrscheinlich doch nicht mehr so viel. Egal, aber was es die Slide sagen soll, es geht jetzt, macht jetzt einen Themensprung. Wir bleiben bei Notebooks und Desktops. Was da sich nämlich auch, was da gerade interessiert, passiert und ganz interessant ist, beim Stromsparen tut sich was. Es gibt nämlich jemanden, der die Stromsparprobleme richtig angeht. Also die Betonung liegt auf richtig angehen. Es gibt nämlich im Linux-Kernel viel Stromspartechniken, die zwar da sind, aber standardmäßig nicht genutzt werden. Und eine davon ist ALPM. Das ist eine Stromspartechnik für SATA-Geräte. SATA-Geräte, die über ACI, also SATA, angebunden werden. Und da ist jetzt in Kernel 4.15 eine neue Option für Device-Initiated Power Management, DPIM, und die spart ungefähr 1 Watt im Leerlauf. Wohlgemerkt, das gilt für Notebooks mit SATA-SSD, also die schon NVMe haben, so wie hier mein Gerät, da trifft das gar nicht zu. Aber SATA war ja jahrelang Standard, das heißt für viele Notebooks ist das relevant. Und das Spannende ist, ein Watt klingt jetzt nicht nach viel, aber moderne Ultrabooks oder Notebooks, die brauchen teilweise nur 3 bis 8 Watt, wenn sie gerade nichts tun. Und da ist tatsächlich so, wenn man da dann 1 Watt sparen kann, da hat man auch schnell mal eine halbe Stunde, Stunde oder anderthalb Stunden längere Akkulaufzeit. Und deswegen ist das schon ziemlich wichtig, dass der Kernel das jetzt nutzen kann. Das Problem ist, er macht das noch nicht automatisch, noch muss man das einschalten. Aber das Entscheidende ist, diese Stromschmodi gab es schon länger für dieses ALPM, aber es war halt standardmäßig aus, weil da auf einigen Systemen es zu Datenverlust kam. Und das haben die Kernel-Entwickler jetzt mit einem neuen Ansatz behoben. Das muss man aber derzeit noch manuell einschalten über eine Datei im SysFS. Ist aber auch so, der Entwickler, der das vorangetrieben hat, hat jetzt in 4.16, den Kernel, der halt gerade in Entwicklung ist, einen Patch eingebracht, durch den man gleich bei der Konfiguration sagen kann, hey, schalt das doch automatisch an. Das passiert zwar nur bei Mobilchips, aber damit man dieses Stromsparpotenzial dann tatsächlich gleich von Haus aus hat. Fedora wird das auf jeden Fall machen. Ich denke, andere Distributionen werden nochmal warten, ob das bei Fedora irgendwie aneckt, und dann werden die das auch machen, und dann ist es einfach automatisch vor Strom sparen. Man muss sich nicht mehr um irgendwas kümmern, weil das System braucht einfach nicht mehr Strom als nötig. Und damit kommt man dann halt unter Umständen auch so auf Akkulaufzeiten, wie man sie mit Windows halt auch kriegt, was halt bei vielen Linux-Notebooks nicht der Fall ist. Das Spannende ist, das ist keineswegs alles, was dieser Entwickler macht. Bei 4.16 kann auch bei Bluetooth für den Bluetooth-Chip eine Stromspartechnik aktivieren. Das sind dann nochmal 0,4 Watt ungefähr. Die Wattangaben sind so, nur so eine Daumenpeilung. Das heißt, es gibt nochmal mehr Akkulaufzeit. Das ist aber primär interessant für Leute, die sich nur mit diesem Thema noch nicht so beschäftigt haben. Wer also mit PowerTop oder TLP oder so diese Stromspartechniken schon aktiviert hat, der hat von dem ganzen neuen Kram wahrscheinlich nichts, aber es ist einfach für den Normal-User, wird die Situation damit besser. Und auch das Bluetooth ist noch nicht alles, weil der Entwickler arbeitet noch an 2 anderen Techniken, um eben auch den Soundchips, damit sich die automatisch schlafen legen, oder mit auch an was anderem, damit das Display autark arbeitet und der Grafikchip weniger zu tun hat. Das nennt sich Panel Self-Refresh. Bastelt er. Das wird alles noch ein bisschen dauern, aber das zeigt einfach, da ist jetzt ein Entwickler, der sich darum kümmert. Spannenderweise ist das ein Red Hat-Entwickler, also keiner von einem Hersteller, der Linux-Notebooks verkauft. Das ist einfach ein Red Hat-Entwickler, der sich da an endlich die Grundlagenprobleme, die grundlegend bekannten Stromsparprobleme angeht, weil diese Probleme sind auch schon viele Jahre bekannt. Und tatsächlich sind die Patches, die diese Änderungen vornehmen, gar nicht groß. Das zeigt eigentlich, das hätte schon viele Jahre jemand einfach mit Verstand einfach mal machen können, und es hätte die Linux-Welt viel glücklicher gemacht. Genau, ein Entwickler macht das, mal gucken, wie weit er kommt, wie lange der dabei bleibt, da kann ja auch immer mal was sein. Vielleicht inspiriert das aber auch andere, da noch weiterzumachen. Und das Tolle ist halt, mehr Akkulaufzeit. Yeah. So, Fragen? Fragen zu diesem Blog? Ich limitiere das mal auf 2 Fragen. Wir haben ja am Ende noch den größeren Fragenblock, weil sonst komme ich langsam mit Zeit und mit meinem Pflichtprogramm.
Wie sieht es denn bei den Treibern aus für Laptops, Notebooks, beziehungsweise auch für die Geräte, die diese 2-Grafik-Chip-Lösung haben, also die Intel plus AMD oder Nvidia?
Optimus heißt das von Nvidia. Es ist so, dass der moderne Kernel den 2. Grafikchips automatisch ausschalten sollten. Früher haben sie das nicht gemacht, deswegen war mit diesen 2-Chip-Zuschaltgrafiken war der Stromverbrauch immer sehr hoch und die Akkulaufzeit immer sehr gering. Aber moderne Kernel schalten diesen Chip typischerweise aus. Wenn man ihn nutzen will, dann kommen wir wieder auf diese GeForce-Sache, dann muss man den proprietären Treiber einspielen. Und dann ist es so, dass es unter Linux alles nicht so einfach wie unter Windows. Da muss man nämlich tatsächlich die ganze grafische Oberfläche runterfahren und dann mit dem anderen Grafiktreiber starten, um die Grafik nutzen zu können. Das ist alles nicht so schön. Ich würde diese Geräte tunlichst meiden. Dann, ja, genau.
Dann nochmal eine Frage zu den Festplatten-Spar-Dingern da. Und zwar bei Notebooks ist ja meistens so, dass die SATA-Festplatten dann trotzdem in einem RAID geschaltet werden, warum auch immer.
Welche werden in RAID?
Die Festplatten. Also ich habe eine einzelne Festplatte in meinem Notebook und das ist automatisch über das BIOS ins RAID geschaltet.
Ja, das gibt es, ja.
Genau. Greifen da denn auch die Stromsparfunktion für SATA?
Ja, tatsächlich ist es so, der Linux-Kernel benutzt diese RAID-Sachen an sich nicht und selbst wenn der Controller in so einem RAID-Modus ist, wird die Platte fast normal genutzt, außer es ist tatsächlich ein RAID, dann wird es aber auch schnell haarig. Das heißt, da sollten diese Sachen auch benutzt werden. Ja. Gut. So, jetzt kommen wir mehr zu dem Admin und Server-Admin-Teil oder wer sich halt für Dateisysteme stark interessiert. Das ist eines der Sachen, die ich tatsächlich auch letztes Jahr schon erwähnt habe, dass das XFS-Dateisystem stark erweitert wird. Da kommen dann so Features hinzu wie Copy-on-Write für Daten, Deduplikation oder das Dateisystem im Betrieb prüfen zu können und reparieren zu können. Grob gesagt, da kommt XFS, was von 1991 oder so stammt, kriegt einfach einige dieser Funktionen, die ButterFS und ZFS so auszeichnen, warum die Linux-Welt oder die Unix-Welt praktisch diese beiden Dateisysteme so interessant findet, eben ButterFS und ZFS, dass einige dieser Features auch in XFS eingehen. Volume-Management ist nicht dabei, also das ist ja auch eines der Dinge, die ButterFS und ZFS auszeichnen, dass man eben praktisch einfach eine weitere Platte dazustecken kann und man dehnt das Dateisystem aus, einfach auf die Platte mit einem einzelnen Kommando. Das ist bei diesen XFS-Verweiterungen nicht dabei, aber da ist tatsächlich die Red Hat-Welt arbeitet da mit Stratis an einer Lösung, die auch das einfacher machen soll, also die das Management einfacher machen soll. Eines dieser Funktionen, die XFS halt bekommen hat, ist eben Online Check and Repair, also praktisch das FS-Check, dass man das zur Laufzeit machen kann. Das heißt, man muss nicht mehr den Rechner runterfahren nach einem Absturz irgendwie erstmal eine Stunde oder so über die Platte rödeln lassen, um zu gucken, ob da irgendwas durcheinander ist. Das kann jetzt sozusagen im Betrieb passieren. Das ist aber noch Work in Progress, das ist noch nicht so richtig nutzbar, aber das wird. Tatsächlich ist es so, mit 4.16 sind zwei dieser Features jetzt sogar schon nicht mehr experimentell. Das heißt, da nähert sich auch schon der Zeitpunkt, wo man das Ganze nutzen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, bis Distributionen das wirklich nutzen, dauert noch ein Jahr oder so. Vorangetrieben wird das übrigens lustigerweise von Oracle, bekanntlich die ZFS-Lizenz auch nie geändert haben, damit sie vielleicht irgendwie Linux-kompatibel ist, sein würde. Aber Oracle scheint da dahinter zu sein, XFS zu verbessern, statt irgendwie den Weg frei zu machen, dass ZFS in Linux einziehen kann. Zurück zu XFS, da gibt es sogar Pläne für eine integrierte Snapshot-Funktion, damit man da halt auch praktisch das ganze Dateisystem leicht einfrieren kann. Das kann man aber auch mit dem LVM, mit der modernen Snapshot-Implementation des LVM auch relativ gut, ohne dass es viel Overhead wie es bei der alten Snapshot-Implementation des LVM war. ButterFS ist das zweite der drei in der Linux-Welt groß bekannten Dateisysteme. Da gab es in letzter Zeit keine größeren Änderungen. Das ist nach wie vor, das gilt als Dateisystem, das in der Entwicklung ist, was nie jemand so richtig gesagt hat, es ist jetzt fertig und stabil. Aber es gab viele kleine Verbesserungen und Korrekturen in letzter Zeit. Aber Teile gelten nach wie vor als unstable. Das ist, sind mittlerweile nur weniger. Eins, bei dem das der Fall ist oder das Hauptproblemfeld ist die RAID 5.6 Unterstützung. Da gibt es nämlich im Dateisystem so eine RAID-Funktion. Die ist mittlerweile, auch wenn das hier noch rot markiert ist, größtenteils funktionsfähig. Da sind zwar hier noch so ein paar Corner Cases, die noch nicht gelöst worden sind, aber solche Corner Cases gibt es manchmal bei den anderen Techniken im Linux-Kernel auch. Da steht das dann nur nicht so schön auf einer Webseite, wo man das nachlesen kann. Also dieses Write-Hole, was hier erwähnt ist, was für einen ziemlich selten auftretenden Fall beim Absturz die Daten in Gefahr bringt, das gab es auch jahrelang bei den anderen RAID-Implementationen. Das hat da auch häufig keinen gekümmert. Aber so richtig rund ist es halt auch nicht. Man sieht ja hier und da sind noch andere, wo es mostly okay ist. Auch da gibt es noch Corner Cases und da arbeiten die Entwickler noch dran. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es langsam endlich alltagstauglich nach 11, 12 Jahren in Entwicklung und vielleicht bald dieses Standard-Dateisystem für die Linux-Welt, worüber mal geredet wurde, wo damals schon drüber geredet wurde, es hieß dann Next Generation File System for Linux. Das ist ein komplexes Thema und da könnte ich eine Stunde mich hier hinstellen und mit genug Fragen auch locker vielleicht noch eine zweite füllen, um das, um die Vor- und Nachteile zu erwähnen. Um es mal sozusagen, ich nutze ButterFS auf meinen beiden Hauptsystemen, nicht auf meinem Server, weil ich von ButterFS lernen wollte. Ich habe nie Daten verloren deswegen. Hat ein, zwei Mal ein bisschen gehakt. Das sollte eigentlich mittlerweile nicht mehr auftreten. Das Problem ist, auf meinem Notebook habe ich von den Vorteilen von ButterFS auch nicht viel. Deswegen weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt neu einrichten würde, ob ich nicht doch wieder einfach X4 nutzen würde. Keine Ahnung. Das Interessante ist, Facebook OpenSUSE und SUSE setzen es alle ein. OpenSUSE und SUSE Linux Enterprise standardmäßig für die Root-Partition. Für Daten nehmen die auch das XFS. Da stehen die voll dahinter. Der Hauptentwickler von ButterFS arbeitet auch bei Facebook. Aber Red Hat hat sich da jüngst abgekehrt und gesagt, die hatten lange mit ButterFS experimentiert. Das war nie richtig als Endanwender tauglich deklariert, aber es war so ein bisschen dabei für Tests. Und die haben gesagt, nee, da die Richtung gehen wir jetzt nicht weiter. Die scheinen ihre Investitionen in XFS zu intensivieren, ihr Verhältnis dazu. Und deswegen ist ButterFS da erstmal raus. Das kann sich natürlich irgendwann nochmal wieder ändern, aber für die nahe Zukunft ist das jetzt erstmal vom Tisch. SUSE hat daraufhin aber nochmal deutlich gesagt, wir stehen weiter hinter ButterFS. Scheint so zu sein. Das ist aber auch tatsächlich nichts Schlimmes. Man muss einfach mal so sagen, beide Dateisysteme haben ihre Vor- und Nachteile. Also ButterFS hat viele Vorteile im Vergleich zu den alten Dateisystemen, aber es hat halt auch ein paar Nachteile. Man muss sich ein bisschen mehr einlesen, wie gewisse Sachen funktionieren oder so ein Balance-Run machen, das ist so ähnlich wie eine Defragmentierung. Und letztendlich ist das nicht, es ist wie Klamotten oder so. Es ist für bestimmte Einsatzzwecke braucht man unterschiedliche Dateisysteme und das ist was Gutes, dass da Wettbewerb ist. Und tatsächlich in der Linux-Welt, gerade auch im Heise-Forum, wird da oft viel Wind drum gemacht, was denn jetzt das beste Dateisystem ist. So wichtig ist das Dateisystem häufig gar nicht. Man muss das jetzt nicht gleich eine Religion draus machen. Und Konkurrenz bei Dateisystemen gab es schon immer. Es gab immer wieder das eine, was für den einen Einsatzzweck besser ist und das andere für den anderen Einsatzzweck. Und so wird es hier halt auch sein. Und tatsächlich der Wechsel von einem zum anderen ist jetzt auch kein Drama. Aber es sind halt doch irgendwie interessante Zeiten bei Dateisystemen, die da anstehen. Mal gucken, was da kommt. Nebenbei bemerkt, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum hat denn der Kerl nichts über X4 erzählt. X4 lebt so vor sich hin. Auch da ist es so, dass die Entwickler hier und da noch kleinere Verbesserungen machen. Aber es steht jetzt kein größerer Umbau ins Haus, so wie er bei XFS gerade absehbar ist. Mal gucken, ob da irgendwann doch nochmal was um die Ecke kommt, aber für den Moment sieht es so aus, als bleibt erstmal alles so ungefähr so, wie es ist. Wo wir gerade bei Dateisystemen sind, noch ein paar andere Sachen. Bei Storage tut sich generell viel. Was da zum Beispiel jetzt aufgekommen ist, Red Hat hat eine bisher proprietäre Technik gekauft, die nennt sich VDO. Die kann Deduplikation und Kompression im Device Mapper machen, also mit LVM zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch eins, Deduplikation und Kompression, eins der Features, die ButterFS auszeichnen. Das ist in Red Hat Enterprise Linux 7.5, das ist gerade noch in der Beta, noch bereits enthalten, aber noch nicht im Upstream-Kernel nutzbar. Das wird auch noch ein Jahr oder zwei dauern, aber es ist auch eins dieser Features, wo man sieht, da arbeiten die auf was hin, um ohne ButterFS auszukommen. Und es ist auch für viele andere Szenarien durchaus interessant, diese Deduplikation und Kompression auf Block-Layer. Das hat halt genau wie Dateisysteme Vor- und Nachteile. Sowieso tut sich noch richtig viel im Block-Layer. Vor 3-4 Jahren war es da eher ruhig, hätte ich gesagt, aber durch die NVMe-Disk und viele andere Sachen tut sich da enorm viel. Wenn irgendwer was zu den Stichworten wissen will, schreibt das bitte in das Etherpad, dann greife ich das nachher nochmal auf. Also zum Mitnehmen, XFS wandelt sich, ButterFS weder abschreiben noch unbedarft einsetzen. Bei Storage und Dateisystemen tut sich viel. Ja, da lachen jetzt eben nur die Monty Python-Kram kennen. Aber es ist ja auch für die anderen vielleicht mal was zum Nachgucken. Das ist, ich glaube, die Folge hieß richtig, And Now for Something Completely Different, ist wahrscheinlich auch bei YouTube abrufbar. So, noch was für Admins. Performance-Analyse und Debugging. Da ist auch was, wo sich viel tut. Da gab es bei Solaris, die Solaris-Admins werden wahrscheinlich immer noch D-Trace nachtrauern. Das ist ein sehr geschätztes Dynamic Tracing Framework. Da kann man einfach irgendwie in den PC reingucken. Wenn irgendwie ein Performance-Flaschenhals ist, wenn es nicht so schnell tut, wie man denkt, dass es tun sollte, kann man da den Kernel oder die Programme untersuchen. Und das ist total cool. Und die Linux-Admins suchten lange was Vergleichbares. Es gab zwar einen Linux-Port von diesem D-Trace, der unter der CDDL verfügbar war. Das ist aber so eine Lizenz, die war, ist in, so nach gemeiner Auffassung inkompatibel mit der des Kernels. Aber D-Trace steht seit letztem August unter der GPL V2. Tatsächlich hat das damals kaum jemand mitgekriegt. Es ging letztens durch so ein paar Medien, nachdem das in einem Blog-Eintrag erwähnt worden ist. Das zeigt schon, dass das irgendwie so ein bisschen am Rande läuft. Und tatsächlich juckt es sowieso kaum jemand. Denn die Linuxer haben tatsächlich, nachdem es lange hieß, wir brauchen was wie D-Trace, haben die Linux-Entwickler was geschaffen, was sozusagen noch was Besseres erlaubt als D-Trace. Oder was auch die Bausteine enthält, um was Vergleichbares zu machen. Das ist vor allen Dingen der Enhanced BPF, eBPF abgekürzt, beziehungsweise mittlerweile auch wieder nur BPF, schreckliche Abkürzung. Mit dem kann man halt Ähnliches machen wie bei D-Trace. Da gibt es mittlerweile auch eine ganze Reihe von Tools, um sozusagen in den Kernel reinzugucken, was passiert. Das ist eine, hier steht auch IO-Weiser, ist das bei GitHub einsehbar, was man mit welchem Tool, wo man ins System reingucken kann, was da passiert. Das braucht ihr jetzt nicht, die URL braucht ihr nicht merken, es kommt gleich noch was Richtiges. Das Ganze ist leider wirklich schrecklich kompliziert und es ist wirklich ein Talk wert, beziehungsweise man könnte da wahrscheinlich einen ganzen Tag drüber sprechen, weil das Ganze noch nicht so einfach zu erklären ist und auch nicht so einfach zu nutzen ist. Aber es gibt Talks, die da bei YouTube, die das erklären. Und es gibt auch eine super wertvolle Webseite mit wertvollen Tipps und das ist die von Brandon Gregg. Das ist derselbe Mensch, den ich vorhin schon mal erwähnt habe mit diesem PTI-Performance-Einfluss. Da merkt euch einfach mal brandongregg.com. Der hat enorm viel Sachen rund um Performance-Analyse an seinem Blog aufgeschrieben. Wirklich super Webseite. Und eben die zeigt auch, wie man diese neuen Tools nutzen kann. Der zeigt auch, wie man dann solche Diagramme erzeugt. Das hier ist, glaube ich, von MySQL, wo man dann wirklich sehen kann, wo MySQL bei einer bestimmten Funktion wie lange wofür braucht. Und wie weit das dann in den Kernel springt und solche Sachen. Und da kann ich nur sagen, wer Admin oder Programmierer ist, lernen gehen und in ein oder zwei Jahren nach einer Gehaltserhöhung fragen. Also das kann man seinem Chef, wenn man das braucht, machen wir gleich, ja, dann durchaus mal aus den Rippen leihen. Wenn man das wirklich geschafft hat, ist es das, sollte er das springen lassen oder man sucht sich einen besseren Job. Das ist übrigens nicht allein diesem BPF zu verdanken, sondern auch tatsächlich Verbesserungen bei Perf und F-Trace. Das ist ein Performance-Analyse-Tool und Tracing. Auch das meine ich mit dieser Lernphase. Da gibt es tatsächlich auch ein schönes Cheat-Sheet. Das ist, hat eine Kernel-Entwicklerin veröffentlicht. Einfach nach Perf Cheat-Sheet suchen bei Google, dann findet man das. Und eben, wie gesagt, Brandon Gregg studieren. Wieder ein Themensprung noch. Was ich nochmal so anreiße, ist, auch beim Netzwerk tut sich enorm viel. Da gibt es zum Beispiel eine Technik, die auch tatsächlich diesen BPF nutzt, nämlich den Express Data Path. Damit kann man Routing etwa für Container und OpenStack erheblich optimieren und Distributed Denials of Service Attacken. Wieso habe ich das S klein gelassen? Ach, ich Nase. Besser mit abwehren, weil praktisch vieles einfach schon früher in der Netzwerkkarte passiert, bevor der Kernel damit in Kontakt kommt. Und dadurch ist das viel effizienter. Was auch passiert ist, ist, dass Teile von TLS, was also bei der Verschlüsselung von HTTPS-Webseiten genutzt wird, dass die in den Kernel gewandert sind. Aber die Security-kritische Sache, die ist weiter im User-Space. Man kann auch leichter Daten aus User Space Speicher verschicken. Das wird dann praktisch beim Handling ist das effizienter. Im Moment läuft eine Schlankheitskur, um die Strukturen beim Netzwerkstack ein bisschen schlanker zu machen und Performance rauszuholen. Dann ist dieser für Firewalls, NF-Tables ganz interessant. Da gab es da wird seit Jahren an einer moderneren Infrastruktur gearbeitet für eben den als IP-Tables-Nachfolger. Die hat so langsam eigentlich alles, was man braucht. Kaum, dass wir an dem Punkt sind, kommt aber lustigerweise nochmal was anderes um die Ecke. Das ist jetzt nur ein Proof of Concept aktuell, das nennt sich BPF-Tables. Das ist wieder was auf diesen BPF zurückgreift, den ich eben schon bei den Performance-Sachen erwähnt habe. Mal gucken, da stehen ein paar wichtige Entwickler dahinter. Das könnte sein, dass das diesem NF-Tables nochmal Konkurrenz macht, aber im Moment ist das alles noch in einem frühen Stadium, das ist noch nicht klar. Aber abwarten. Und mit WireGuard kommt tatsächlich bastelnd ein altbekannter Kernel-Entwickler an einer neuen VPN-Lösung, die recht effizienter ist und auch besser mit Linux integriert. Da sind auch sehr viele Kernel-Entwickler interessiert dran. Das sind nur einige Beispiele von dem, was sich im Kernel so tut. Wer da mehr wissen will, sollte mal auf LWN.net gehen. Sowieso eine Webseite, die sehr informativ ist, wer sich für den Kernel interessiert und was sich da so tut. Die berichten einfach auch noch eine Stufe detaillierter, als es Heise Online oder als ich es bei Heise Online und CT mache, weil die richtet sich halt an Kernel-Entwickler. Da kann man einfach bei Reports vom NetConf und NetDev, da kriegt man mal ein Gefühl, woran da eben im Netzwerkbereich gearbeitet wird. Wo man vielleicht denkt, ach, beim Netzwerk tut sich gar nicht mehr so viel. Das ist gar nicht so, weil es tut sich enorm viel da. So, jetzt die Fragen. Jetzt darfst du schon wieder rennen. Du hast aber einmal einen häufigen Fragesteller gleich hinter dir sitzen.
Kannst du kurz sagen, was die Abkürzung BPF ist? Ist das das Berkeley Packet Filter oder hat das eine ganz andere Bedeutung?
Aha. Könnte mal einer die wichtigsten Sachen nach oben holen. Sag mal einer hier. Gibt es einen Freiwilligen? Machst du das mal? Irgendwie die mit den meisten Plussen nach oben oder so, damit ich gleich nicht hier groß durchsuchen muss. Also, der Berkeley Packet Filter hat die Basis gebildet für das, was jetzt der BPF ist. Deswegen hieß es zwischendurch eben auch Enhanced BPF, also Enhanced Berkeley Packet Filter. Und jetzt nennen sie es aber nur noch BPF, ohne zu erklären, dass es was mit dem Berkeley Packet Filter zu tun hat, weil damit hat es auch nicht mehr viel zu tun. Das ist ein bisschen krude, ich würde mir auch von der Berichterstattung wünschen, dass sie sowas nicht machen, aber das Ding heißt jetzt einfach BPF für die und dann muss ich mit leben. Da gibt es jetzt so eine Mehrdeutigkeit, die man ertragen muss. Bisschen doof, aber so ist es halt. Ja, aber doch irgendwo war hier doch eben noch eine Hand. Oder habe ich mich? Ne? Ah, hier ist eine Hand, ja.
Vorhin hast du kurz angesprochen, Stratis und LVM, was ist dieses Stratis?
Das ist nichts im Kernel. Das ist eine Management-Ebene, ähnlich wie LVM, mit dem Ansatz, dass es gleichzeitig auch sich um das Dateisystem kümmert. Das heißt, es benutzt auch den Device Mapper, den LVM nimmt oder den man auch beim Verschlüsseln nutzt, aber versucht halt sozusagen eine Kompaktlösung zu bieten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Dateisystem vergrößern mache, was weiß ich, ich baue eine neue Festplatte auf und dann muss ich ja erst meinem LVM sagen, okay, jetzt das Volume Group vergrößern auf die weite Platte, dann das Logical Volume vergrößern, dann macht er das automatisch und danach muss ich das Dateisystem noch größer machen. Und dieses Stratis macht man einfach, hey, mach das Dateisystem dahin größer. Und dann macht es all diese Schritte für einen alleine. Das ist sozusagen, macht das Management einfacher. Das ist aber auch noch in der frühen Entwicklungsphase. Und es ist was sehr Red Hat getriebenes. Das muss sich noch zeigen, wie gut das wird und wie gut das dann auch wie attraktiv andere Distributionen das dann finden, um das zu integrieren. Da stehen noch 2-3 Jährchen sicherlich, die das braucht. So, dann gucke ich jetzt mal hier rein. Was haben wir denn da? Ich muss mal hier, wenn ich jetzt hier. Oh. Super, dass da einmal. Status Dbus Entwicklung und Integration. KDBus Binder. Ah, okay. Es gab ja diesen Interprozessdienst, KDBus, der in den Kernel einziehen sollte, der auch auf Newsseiten sehr viel erwähnt worden ist, der ist vom Tisch. Es gab einen Nachfolger, oder gab sogar zwei Nachfolger, an denen gebastelt wurde. Und im Moment wird an was gebastelt, was ohne Änderungen im Kernel auskommt. Das ist praktisch mehr, Bus One war eines der Experimente. Im Moment ist das wurde aber wieder lahmgelegt praktisch. So wie es im Moment aussieht, versuchen die Entwickler, die dahinter waren, einfach was Neues zu machen im User Space, was eben die Probleme anders angeht, als das auf eine andere Art angeht und dadurch aber zu denselben Vorteilen kommt. Und möglicherweise kommt das dann am Ende komplett ohne Kerneländerungen aus. Möglicherweise werden da doch nochmal Kerneländerungen nötig, aber das steht noch in den Sternen. Also das ist abzuwarten. So, was haben wir denn noch? Tut sich irgendwas im Bereich Scheduler und Speicherverwaltung? Ja, da tut sich immer was. Genau, macht den Kernel aus. Das ist meistens aber nicht so spannend. Das sind immer so Feintuning-Sachen. Also beim Scheduler war zum Beispiel jetzt in 4.16 ein paar so Feintuning-Sachen, die bestimmten Situationen die Performance verbessern sollten. Was da beim Scheduler immer noch aussteht, ist eine bessere Integration für ARM-Chips mit Big Little, wo ein paar langsame, sparsame Kerne und ein paar schnelle bessere ist. Da sind sie ja seit Jahren dran, das geht aber sehr langsam vorwärts, aber da tut sich was. Und bei Speicherverwaltung, da tut sich was. Da gibt es jetzt die in 4.16 kann man mit KVM bei der Virtualisierung VMs separat verschlüsseln, den Speicher, mit einem eigenen Schlüssel, der sich von dem unterscheidet, der für den Host genutzt wird. Also kann selbst der Host-Admin nicht mehr in den Gast reingucken, was für Cloud-Provider eben sicher ist, von Vorteil ist, weil dann sozusagen man als Nutzer einer Cloud-VM sicher sein kann, dass auch deren Admin da nicht reingucken kann. So die Theorie. Aber das ist halt auf Hardware-Unterstützung angewiesen. Die gibt es bislang bei AMD. Auch nicht in jedem Prozessor, sondern nur in den besseren. Aber die unterstützt der Kernel jetzt. Und Intel arbeitet auch an was Ähnlichem. Ja. Ich mache nochmal eine Frage, dann gehe ich nochmal weiter zu dem, oder zwei, bevor ich dann weiter zu dem gehe, was ich hier noch auf den Slides habe. Aber ich bin hier ja ganz dynamisch. Warum Red Hat CentOS so einen alten Kernel verwendet wird? Strategie. In der Branche, gerade bei den großen Enterprise-Distributionen, war es halt so, dass alle Welt immer Angst hat, auf neue Kernel-Versionen zu gehen. Das heißt, diese Enterprise-Distributionen haben angefangen, sich auf einen Kernel festzusetzen und dann einzelne Features zurückzuportieren. Und das ist bei Red Hat ziemlich ausgeufert, aber die kriegen das qualitativmäßig auch relativ gut hin. Und die haben halt viele, viele Patches in den 3.10er, der als Basis dient, zurückportiert. Aber der hat tatsächlich mit 3.10 nichts mehr zu tun. Eigentlich denke ich manchmal, Red Hat wäre schlau, wenn sie einfach sagen würden, das ist jetzt der Red Hat Kernel 1.1, weil die 3.10er bedeutet, was da steht, das ist nichtssagend. Das ist einfach, zum Teil ist das ein 3.10er, zum Teil ist das ein 4.16er, zum Teil enthält das auch Änderungen, die vielleicht sogar noch in Entwicklung ist, wo aber auch schon klar ist, dass die in den Upstream-Kernel einziehen. Da ist Red Hat relativ gut dabei. Da muss man sich also nicht zu sehr Gedanken drüber machen. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass Red Hat tatsächlich von weg will. SUSE macht das ja mittlerweile auch so, dass sie ab und zu mal einen Kernelsprung machen. Aber ob das der Fall sein wird, weiß ich noch nicht. Also dann sollte man einfach nicht denken, bloß weil da 3.10 steht, das ist ein alter Kernel, das ist durchaus ein moderner Kernel. Und da haben sie relativ viel Arbeit reingesteckt. Ich will das nicht verteidigen. Eigentlich wäre ich auch sehr froh, wenn sie ab und zu auf einen neueren Kernel wechseln würden. Aber diese Firmenwelt tickt halt manchmal ein bisschen besonders. Meltdown Spectre, Problem der Nintendo Switch, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da für ein ARM-Sock drinsteckt. Das ist erstmal weiß ich das nicht aus dem Kopf. Teilweise kommunizieren die das relativ schlecht. Da müsste man hinterher recherchieren. So, eins noch von hier. Wieso wird nicht nur Micro. Wieso wird nicht nur Microcode auf der CPU gefixt? Das geht gar nicht. Beziehungsweise es geht schon, aber dann würde die Performance so in den Keller gehen, dass das niemand wollte. Das heißt, da müsste Intel tatsächlich eine für die Performance immens wichtige Funktion mehr oder weniger ausschalten. Das ging über den Microcode, aber dann hätten wir alle langsamer PCs, das will man ja auch nicht. Also deswegen geht nur per Microcode ein CPU fixen, geht nicht oder ist nicht praktikabel. Und deswegen eben diese Zusammenarbeit mit den Betriebssystemherstellern. Und zu den aktuellen Stand der Microcode-Updates, ich weiß, dass bei Skylake der Fix draußen ist, bei denen danach Broadwell, glaube ich, ist ja noch nicht draußen, aber ich habe das auch nicht im Kopf. Dazu ist es bei Intel auch alles zu verwirrend. Ja. Genau. So, jetzt mache ich aber erst noch mal ein bisschen was ich hier auf der Slide habe. Und gucke mal. 10 Minuten muss ich eh aufhören. Eine Sache wollte ich dann doch noch, ein bisschen was wollte ich noch erzählen. Sicherheit. Das ist nämlich auch was, wo sich viel tut. Es gibt 2 oder 3 Fixes für kleinere Lücken jede Woche, nur um das mal hier zu sagen, für moderate Lücken jeden Monat und praktisch jedes Jahr eine kritische Lücke. Also das sollte man einfach wirklich im Hinterkopf haben. Da passiert alle Nase lang was, auf das man sich vorbereitet sein sollte. Also wer irgendwie Server mit einem selbstkompilierten Kernel betreibt oder so, sollte da wirklich sich darauf einstellen, auch im Zweifel aus dem Urlaub schnell mal ein Kernel-Update einspielen zu müssen, wenn dann eben sowas wie Meltdown oder das Spectre um die Ecke kommt. Unabhängig davon, der Kernel wird immer sicherer gemacht. Das ist tatsächlich was, was seit 2, 3 Jahren passiert. Das geht jetzt nicht darum, dass ich meine, dass da irgendwelche Fehler korrigiert werden, sondern es werden tatsächlich Angriffsvektoren, also wo Angreifer ansetzen, um Zugriff über das System zu bekommen und so typische Fehlercases, um die von vornherein sozusagen nicht ausnutzbar zu machen. Das ist tatsächlich wieder aktiv gemacht vom Kernel Self Protection Project, KSPP. Das hat eine Reihe von Sicherheits- und Hardening-Techniken eingebracht in den Kernel. Viele, aber nicht alle, stammen von diesem GR Security, was relativ bekannt ist und so ein paar Sicherheitstechniken dran hatte, aber dadurch, dass die jetzt in den Kernel ziehen, haben halt alle was davon. Man muss sich nicht mit diesem Projekt, was ein bisschen problematisch geworden ist in den letzten 1, 2 Jahren, auseinandersetzen. Weitere sind in Arbeit, wer sich dafür interessiert. Da gibt es einen Vortrag von Keith Cook von der LinuxConf AU, das war im Januar, The State of Kernel Self-Protection. Da wird sehr schön, beschreibt er sehr schön, was die Kernel-Entwickler da alles tun. Genau. Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheit ist generell wichtiger geworden tatsächlich beim Kernel. Was auch übrigens viel Aufmerksamkeit erregt hat, war, dass es einen Long-Term-Kernel gibt, der jetzt tatsächlich 6 Jahre gepflegt wird. Also wenn irgendwer irgendwie tatsächlich seine eigenen Kernel einsetzt, das ist natürlich ganz interessant mit 6 Jahren Support für einen Kernel. Das ist tatsächlich der Kernel 4.4. Das Ganze hat in den Medien tatsächlich ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber was bei den meisten untergegangen ist, das ist eigentlich langweilig. Also zumindest aus meiner Sicht, für jemand, der sich da auskennt, weil solche Kernel gab es nämlich schon. Der 3.2er hier ist tatsächlich auch sogar etwas über 6 Jahre gepflegt. Der 3.16er wird auch fast 6 Jahre gepflegt. Und auch der 4.9er ist jetzt schon absehbar, wird wahrscheinlich auch so 5, 6 Jahre gepflegt. Das steht hier zwar noch nicht, aber das ist so, das ist der Kernel, der in Debian, im neuesten Debian benutzt wird. Und wenn dann Greg Hartman nach 2 Jahren sagt, oh, jetzt höre ich auf, den zu pflegen, dann übernimmt eben dieser Ben Hutchings die Pflege und dann ändert er dieses Datum, und weil er den Kernel für Debian eh pflegen muss. Und dann werden am Ende, weil Debian zusammen mit dem LTS dann ungefähr 5 Jahre supported wird und dann der Kernel beim Erscheinen von Debian war ja nicht der ganz neueste, dann kommen dann meistens so 5,5 oder 6 Jahre dabei raus. Das heißt, es gibt das eigentlich schon. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das eine größere Auswirkung hat auf die Mainstream-Distros. Android könnte davon profitieren, dafür wurde das hauptsächlich gemacht, aber irgendwie, wie gesagt, diese Kernel gab es eigentlich schon und wer da wusste, hätte die schon nutzen können, deswegen glaube ich nicht, dass das viel macht. So, wo ich eigentlich normalerweise immer noch viel drauf rumlaber, ist, wie toll, wie viele neue Kernel, wie viele neue Treiber in den neuen Kerneln immer stecken. Das spare ich uns jetzt, da gucke ich lieber nämlich gleich nochmal in das Dokument, was wir da online hatten. Eine Sache würde ich gerne nochmal erwähnen, in den Online-Medien ist es, meines Erachtens hat es zugenommen, irgendwie Berichte darüber zu schreiben, wenn Linus irgendwas gesagt hat. Und Also, wer bei Heise Online genau hinguckt, die sind meistens nicht von mir. Das ist einfach, ich habe den Eindruck, dieses Clickbait und in den Online-Medien, es gibt halt, wenn Linus irgendwas sagt, das erzeugt halt viel Aufmerksamkeit. Das ist natürlich für Medien, wie auch meinen Arbeitgeber, natürlich interessant, das zu melden, weil es viele Leute interessiert und die da draufklicken. Es gibt natürlich dann auch Geld, aber tatsächlich würde ich aus meiner Position einfach jetzt hier mal sagen, das ist, vieles ist dann nicht so schlimm, wie es dann da teilweise klingt. Auch dasselbe gilt für Reddit-Kommentare. Da ist auch immer sehr viel, wo drüber spekuliert wird. So, jetzt gucke ich aber nochmal in das Dokument, ob da noch irgendwelche Fragen sind, weil so in 5 Minuten muss ich auch hier aufhören. So, wo haben wir es denn? Ist da noch was gekommen? Meltdown, weitere, D-Trace ist jetzt GPL. Wie wird es nun mit anderen Entwicklungen in dem Bereich verheiratet? Das muss sich zeigen. Also D-Trace ist jetzt, wie gesagt, GPL 2, also der Kernel-Code, der Userland-Code steht, glaube ich, sogar noch unter einer anderen Lizenz. Und also aber auch einer kompatiblen Lizenz. Das braucht einfach Entwickler. Also ich glaube tatsächlich, der Rest der Linux-Welt ist mittlerweile so unter dem anderen Zeug hinterher, dass es schlauer ist, das zu verbessern, als jetzt versuchen, noch irgendwie D-Trace vernünftig mit Linux zu verheiraten. Aber man weiß immer nicht, wer da um die Ecke kommt und wer Interesse daran hat. Das kann also durchaus noch sein, dass da doch noch was kommt. Was hältst du von GR-Security auch hinsichtlich Spectre? Also ich halte von GR-Security, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, nicht viel. Die haben halt sozusagen versucht, den Kernel besser zu machen, aber haben diese Verbesserungen für sich behalten. Und das finde ich einfach unfair, weil der Kernel ist einfach ein Riesending, an dem Zehntausende von Leuten mitgemacht haben und den kriegt man umsonst. Und wenn man da irgendwo in diesem riesen Ding, meinetwegen so eine Matrix aus 100x100 Punkten oder 1000x1000, wenn man da noch den einen Punkt, die eine Ecke jetzt selber macht, baut man halt auch diesem anderen ganzen Zeug auf. Und deswegen finde ich, sollte man das auch zurückgeben. Das sieht die Lizenz auch hervor, und die halten sie sich eigentlich auch hier so gut es geht. Aber ich finde das einfach, dass es nicht das Richtige da sozusagen, nicht bei der Kernelentwicklung mitzuspielen. Und die Leute sind halt ein bisschen auf einem interessanten Pfad geraten. Die haben von dieser GR-Security, die stellen den Code jetzt nur noch kundenbereit. Auch wo angeblich heißt es Vertraulichkeitsvereinbarungen, dass die zwar den Code sehen dürfen, weil das sieht die GPL ja vor, aber dass sie den dann teilweise nicht nutzen, nicht rausgeben dürfen, was unter anderem sein kann, wenn man eben diese GR-Security-Kernel nur intern ausliefert. Wenn man die jetzt in einem Gerät hätte, müsste man den Code ja auch an den Kunden rausgeben. Aber das ist alles ziemlich kompliziert und deswegen bin ich da eher skeptisch. Ich denke auch einfach, Sicherheitslösungen, die im Kernel entwickelt werden, da gucken einfach viel mehr Leute drauf. Das ist viel weiter getestet. Das ist einfach für alle das Beste, als wenn irgendeiner da seine Sonderlocker macht. So, AMD-Treiber sind jetzt richtig gut. Wie zukunftssicher ist das? Wird das aktiv maintained? Ja, diese AMD-Treiber stammen von AMD-Leuten. So ähnlich wie die Intel-Treiber von Intel-Leuten stammen. Und natürlich ändern sich Firmenpolitiken manchmal. Aber AMD ist da voll committed, das sieht man auch. Und die haben immer noch ein bisschen was aufzuholen. Das scheint, nach allem, was man jetzt sieht, ist das so sicher, wie es sein kann, dass das so weitergeht. Natürlich, wenn dann wieder eine neue Grafikchip-Generation kommt, wird es vielleicht mal einen Moment dauern. Das ist aber bei Intel auch so. Und dann wird man einen neuen Kernel immer wieder brauchen. Aber an sich scheint das zukunftssicher zu sein. Also da würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Pizza, wer hat da irgendwer Hunger? Ja, ich höre gleich auf. War da noch irgendeine Frage, die so richtig, was? Also war die Antwort? Nee. Scroll nochmal nach unten. Ja, sind noch irgendwo wichtige? Hat irgendwer was? Ich soll nochmal nach unten scrollen. Lücke. Ja, ich glaube. Dann noch ältere AMD-Grafikkarten gut mit 3D, das ist schon länger so. Also die älteren Grafikkarten werden mit 3D auch schon relativ gut unterstützt. Das ist also kein größeres Ding mehr. So, jetzt gucke ich nochmal, was ich hier in meinem Folien hier noch habe. Da hatte ich noch ein paar, wo ich hätte drüber reden können. Genau. Jetzt komme ich noch zum Abschluss. 2 Minuten, das schaffe ich, ja. Mehr Details. Zu all dem Zeug gibt es im Web mehr Infos. Ich habe jetzt vieles hier nur angerissen. Einfach suchen. Da finden sich Artikel, Präsentationen, Videos und im Zweifel fragt mich. Auch wenn ihr eine URL nicht mitbekommen habt. Die Slides werde ich auch online stellen. Fragt mich. 2, 3 Sachen noch schnell. Was mir immer sehr am Herzen liegt, ist, Leute, helft den Kernel zu testen. Wer heute Morgen da war, hat sich die Leier schon angehört. Insbesondere, wenn ihr Hardware abseits des Mainstreams habt, irgendwas Altes oder Exotisches oder wenn ihr Linux auf eine ungewöhnliche Weise nutzt. Wenn ihr Linux, also den Linux-Kernel oder die Distribution nicht testet, ob das alles so geht, wie es jetzt geht, dann fallen die Fehler erst auf, wenn sie alt sind. Und das erschwert Finden und Beseitigen der Ursache enorm. Oder die Funktionen, die ihr braucht, sind vielleicht sogar schon verschwunden. Was mich auch immer interessiert, ist Feedback zu meinem Vortrag. Ich mache das nämlich wieder mit so vielen Slides als Slides-Monster, wenn keiner sagt, das ist total Bullshit, was du da machst, Thorsten. Lass das doch mal, das bringt einen total durcheinander. Oder diese Fragen, die ihr da online stellen konntet, ob das geklappt hat. Erzählt mir das. Ihr könnt auch auf der Webseite von den CLTs, vom CLT Feedback abladen. Feedback zu meinen Texten interessiert mich natürlich auch. Also sprecht mich hier gleich an. Ich bin auch noch 2 Stunden, laufe ich hier rum. Ich muss gleich nochmal was in meinen Magen kriegen, weil der ist jetzt mittlerweile relativ leer und kann bald nicht mehr sprechen. So, und mehr zu Kernel-Themen halt auf CT oder Heise Online. Privat bin ich einer von diesen Nasen, die auf Google Plus unterwegs sind. Aus irgendwelchen Gründen ist Google Plus bei der Open-Source-Szene ja relativ gut verbreitet. Linus Torvalds und Gregor Hartmann sind da ja auch mal aktiv, deswegen bin ich da auch. Ich muss mal gucken, ob ich nicht irgendwie mal wieder den Sprung zu Twitter schaffe, wo man da jetzt endlich 240 Zeichen statt nur 140, nee, 280. Das 140 waren mir doch immer zu wenig, dazu labere ich zu viel. So, das war es jetzt aber echt. Slide 259 oder beziehungsweise 260. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch schöne Linux-Tage.